Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Soziologe, Schriftsteller und Journalist Matthias Greffrath. Hallo Herr Greffrath, herzlich willkommen.
Hallo Frau Münkel.
Schön, dass Sie da sind. Wir steigen direkt politisch ein. Es ging ja ziemlich hin und her um die Frage, wer aus der deutschen Politik jetzt nach Kiew reisen will oder soll oder darf. Jetzt ist bekannt geworden, dass die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nach Kiew reisen möchte. Sie möchte das am Sonntag tun und möchte da mit ihrem Amtskollegen in der Ukraine aller Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken. Da ist ja eben der Tag der Befreiung des Nationalsozialismus, vom Nationalsozialismus. Sie ist nach dem Bundespräsidenten die zweithöchste Repräsentantin Deutschlands. Ist das jetzt eine gute Lösung nach der Ausladung von Steinmeier und nach der Weigerung vom Bundeskanzler?
Ich denke, es ist ein Entgegenkommen. Es ist ein Entgegenkommen. Die Ausladung von Steinmeier, die eigentlich keine Ausladung war, sondern das war ja irgendwie auch schlecht vorbereitet, aber es war auf jeden Fall unklug. Und was darauf gefolgt ist, fand ich noch unklüger. Und was Herr Melnyk da an Herrn Steinmeier austobt, das hat, glaube ich, eher mit Herrn Melnyk was zu tun als mit Diplomatie. Dass Olaf Scholz daraufhin gesagt hat, nee, dann gehe ich auch nicht, fand ich in Ordnung. Aber jetzt den zweithöchsten Repräsentantin bzw. Repräsentantin hinzuschicken, finde ich ein Entgegenkommen. Und mal sehen, ob die ukrainischen Repräsentanten auf diese Brücke gehen.
Wir werden natürlich dranbleiben und schauen, ob Bärbel Baas am Sonntag dann vor Ort ist. Und wir schauen heute, was sonst noch wichtig ist und wird. Steigen Sie ein. Gleich geht es erstmal um das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Herr Greffrath, sind Sie Bahnliebhaber?
Ich fahre gerne Bahn. Ich bin nicht immer Bahnliebhaber, wenn ich mal irgendwo eine Stunde stehe, weil wieder irgendeine Weiche kaputt ist. Aber ich habe vor 12 oder 15 Jahren fast schon mein Auto abgeschafft und lebe seitdem entspannter und Sie werden lachen, billiger. Ich miete mir 2 Monate im Sommer ein Auto für die Badesaison und dann war es das wieder. Und ansonsten öffentlicher Nahverkehr, Fahrrad und Laufen.
Ja, dann dürften Sie sich ja aber auch ziemlich freuen über das 9-Euro-Ticket, das bald kommt. Ab Juni dürfen wir für 3 Monate bundesweit alle Regionalzüge nutzen für 9 € im Monat.
Also individuell freue ich mich wahrscheinlich, beziehungsweise werde ich es nutzen wahrscheinlich, so als Trittbrettfahrer dieser Aktion, wie viele tausend oder Millionen andere. Ich glaube, es haben sich schon 30 Millionen haben schon gesagt, sie wollen sich, oder 40 Millionen, sie wollen sich eins besorgen. Ich halte es aber insgesamt für eine Fehlinvestition. Wenn man sich das mal anguckt, die ganze Aktion kostet, wie ich heute Morgen gelesen habe, 3,7 Milliarden. Die Bahn investiert in die grandios angekündigte Erneuerung 13 Milliarden im Jahr. Ich finde, das ist ein Missverhältnis. Da hätte man doch die 3,7 Milliarden vielleicht eher da draufpacken müssen, damit wir schneller in der Lage wären, ein richtig gutes Bahnsystem zu entwickeln. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe noch im Ohr, wie Herr Habeck ein paar Mal, der ist ja der Kommunikator der Regierung, jetzt gesagt hat, wir müssen uns auf härtere Zeiten einstellen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das Leben teurer und anstrengender wird. Herr Merz sagt dasselbe. Und in der Situation sozusagen so ein Giveaway zu machen, wo Leute dann etwas machen, was sie vielleicht sonst nicht machen würden, nämlich irgendwie die Züge nach Sylt verstopfen oder an die Ostsee oder weiß der Geier wohin, was sie vielleicht sowieso machen würden und dann aber diesen Mitnahmeeffekt. Ich weiß nicht, was das soll. Die Idee war ja, glaube ich, dahinter, wir entzünden so eine Art von kollektiver nationaler Anstrengung. Wir zeigen es dem Putin jetzt aber richtig.
Ja, und ich glaube, dass das tatsächlich klappt. Sie haben es ja selber gesagt. Sehr, sehr viele Deutsche haben schon angekündigt, wir werden es nutzen. Und ich bin ja schon der Meinung, dass man eben den Menschen auch erstmal zeigen muss, wie funktioniert denn der ÖPNV. Und klar ist es so, wenn dann sehr viele das nutzen und auch merken, oh, da sind die Züge überfüllt, dann ist das doch eher ein Anreiz, dann zu sagen, die Menschen wollen die Züge nutzen, dann bauen wir jetzt auch richtig aus und schaffen es wirklich auch, die Menschen weiterhin zu entlasten, dass sie eben auch dann langfristig vielleicht den Nahverkehr günstiger nutzen und dann das Auto wirklich stehen lassen, weil das Benzin zum Beispiel so teuer ist.
Da haben Sie recht, aber mir ist das zu sehr um die Ecken gedacht. Also man könnte zum Beispiel viel eher so Sachen machen, die strukturell wirksam werden. Das ist also zum Beispiel, ich glaube, in Hessen gibt es ein sehr, sehr billiges Jahresticket für Azubis und Jugendliche, die man auf die Art und Weise dazu bringt, überhaupt gar nicht erst mit dem Auto anzufangen, weil sie merken, das andere ist viel besser. Das ist das eine. Und das andere ist diese Verknüpfung mit, wir kämpfen jetzt gegen Putin. ich weiß nicht, ob die Leute wegen Putin an die Ostsee fahren und die Züge verstopfen werden. Der Zusammenhang erschließt sich nicht, sondern die werden das mitnehmen. Da gibt es viel bessere Sachen. Also hier gibt es zum Beispiel in Berlin eine Aktion, ist leider übersehen worden. Die haben so ein bisschen angeknüpft an das, was es in den 60er Jahren mal in Hannover gab mit der Aktion Roter Punkt. Dass die Leute in ihr Auto einen roten Punkt geklebt haben, das hieß, ich nehme Leute mit. Dann saßen auf einmal 4 Leute im Auto. Das war nun wirklich ein Volksfest. Die haben gesagt, wir zeigen es denen da oben mal, die Straßenbahn-Tickets teurer machen wollen. Es hat kollektiv was bewirkt und man wusste, das ist wirklich eine politische Aktion. Die haben jetzt vorgeschlagen, in diese Berliner Aktion einen blau-gelben Punkt ins Auto zu kleben und das heißt, wir nehmen niemand mit. Und auf die Art und Weise wirklich die Verknüpfung eher herzustellen. Aber dass das jetzt was bringen wird für den Ausbau oder für die stärkere Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs, da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Das kann ja eben wirklich auch als Teil der Verkehrswende gesehen werden. Es wird ja ganz oft jetzt auch diese Verbindung tatsächlich gemacht, auch beim Thema, wir werden unabhängig von russischem Gas, dass das auch Teil der Energiewende, die wir sowieso machen müssen, ist.
Solar ist Freiheitsenergie, ja, ja.
Zum Beispiel. Aber,
man könnte es also, auch direkt machen, denke ich.
Da gebe ich Ihnen recht, dieser Begriff ist vielleicht nicht ganz toll genutzt, aber die Idee dahinter ist doch, dass es sozusagen eine Win-Win-Situation ist, dass wir Sanktionen brauchen, dass wir aber eben auch die Bevölkerung entlasten müssen, zum Beispiel mit einem günstigeren Nahverkehrsticket und dass dann aber das lange Ziel, wir sind in der Klimakrise, es ist Krieg und wir haben eine Klimakrise, die nicht wartet, dass wir dann langfristig da wirklich auf dem Weg sind, um Menschen zu zeigen, wir haben einen öffentlichen Nahverkehr, der hapert noch, ja, und wenn Sie haben das grauenhafte Bild von Sylt angesprochen, das war ja schon auch so ein, will ich so fast sagen, ein medialer Coup der Bild-Zeitung zu sagen, jetzt kommen die Otto-Normalbürgerinnen und Bürger und verstopfen die Insel der Reichen. So. Also solche Konflikte gibt es, aber die müssen ausgetragen werden. Da muss eben dann auf Dauer geschaut werden, wo fährt denn der Nahverkehr hin und wo hapert es noch und wo müssen wir denn wirklich noch was tun?
Also wir werden das beobachten. Es ist ja dummerweise dann auch noch in den Ferienmonaten das Ganze, sodass man gar nicht sehen kann, entzerrt das jetzt wirklich den Berufsverkehr? Ich glaube nicht, dass im September, wenn das dann wieder vorbei ist, der Stau auf der Stadtautobahn in Berlin kleiner sein wird. Da wird nach wie vor einer pro Auto drin sitzen und die Autobahn verstopfen, statt irgendwie mit der S-Bahn zu fahren.
Matthias Greffrath, Bahnliebhaber, aber bahngünstige Tickets, 9 Euro
Gegner. Man muss die richtigen Hebel finden.
Hier im Deutschlandfunk Kultur. In Kaliningrad an der Ostsee soll die russische Armee Angriffe mit atomwaffenfähigen Raketen geübt haben. Herr Greffrath, Sie sind mein Gast hier heute Mittag. Wenn Sie das hören, wie sehr beunruhigen Sie solche Nachrichten?
Eigentlich nicht mehr als das, was ohnehin stattfindet. Ich glaube nicht, dass Putin auf den Knopf drücken wird. Und wenn er so verrückt ist, wie das manche bei uns glauben, schreiben zu müssen, dann wird es hoffentlich, wie schon oft in der Vergangenheit, um ihn herum Leute geben. Und da denke ich vor allen Dingen an Militärs, die wissen, was das bedeutet, die ihn dann im letzten Augenblick bremsen werden. Da hat es ja auch schon entsprechende Vorfälle gegeben. Also mich beunruhigen andere Sachen im Augenblick.
Ja, und wir möchten mal schauen, denn wir haben heute Morgen in der Redaktionssitzung auch darüber diskutiert. Und es ist uns natürlich wichtig, hier nicht irgendeine Aufregung hoch zu pushen rund um einen möglichen Atomangriff. Und deshalb fragen wir unseren Sicherheitspolitik-Experten Markus Pindor, der ist jetzt hier im Studio eingetroffen. Herr Pindor, wie schätzen Sie das ein? Ist so ein eventueller Atomangriff von Russland durch diese Übungen in Kaliningrad wahrscheinlicher geworden?
Ich halte das im Wesentlichen für eine Drohgebärde und ich glaube, dass das eher Ausdruck der Tatsache ist, dass Putin sieht, dass sein konventioneller Krieg in der Ukraine längst nicht so erfolgreich ist, wie er sich das ausgemalt hat. Und er will natürlich westliche Gesellschaften, die auch durch solche Drohungen natürlich erreichbar sind, die offen sind und die auch den Diskurs über so etwas führen, so wie wir heute, dass westliche Gesellschaften vielleicht eingeschüchtert werden können und davon abgehalten werden können, der Ukraine weiterhin und noch mehr Waffen zu liefern. Ich glaube, darauf zielt dieses Kalkül. Und natürlich, also da bin ich mit dem Kollegen Greffrath völlig überein, das ist beunruhigend, aber nicht beunruhigender, als die Lage ohnehin ist. Und das muss man ganz klar sagen, der Einsatz von Nuklearwaffen ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und halten wir uns vor Augen, Wir schrecken ab den Einsatz von Nuklearwaffen, indem wir selber Nuklearwaffen haben. Die NATO hat 3 Nuklearstaaten in ihren Reihen. Weitere 5 Staaten, die an der nuklearen Teilhabe teilnehmen, zum Beispiel auch Deutschland. Und da haben wir auch schon ein Signal gesetzt, die Bundesregierung, nämlich den Kauf von 35 F-35 Flugzeugen, die nuklearwaffenfähig sind und die somit auch zur Abschreckung beitragen. Also gegenüber der NATO ist solch ein Angriff sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Denn Putin ist kein Selbstmörder. Jemand, der so viel Angst vor Corona hat, dass er 6 Meter weiter am Tisch sitzt von seinem Gesprächspartner, der ist kein Selbstmörder.
Ich habe eine Frage, Herr Pindor. Was mich beunruhigt, ist, was ich heute Morgen in der New York Times gelesen habe, nämlich, dass die Amerikaner es offensichtlich geschafft haben, mithilfe von Drohnen oder wie auch immer, oder indem sie durch Abhöraktionen die ukrainische Armee instand gesetzt haben, gezielt russische Generäle, angeblich sollen es schon 12 sein, zu töten. Und wenn ich das jetzt sehe im Zusammenhang, dass uns eigentlich nicht klar ist, was die Kriegsziele der Amerikaner sind. Ich fand das schon bemerkenswert, dass in Ramstein und nicht im NATO-Hauptquartier 40 Verteidigungsminister sich getroffen haben auf amerikanische Einladung oder forcierte Einladung. Was wollen eigentlich die Amerikaner? Was haben die für ein Kriegsziel? Ich meine, Herr Biden hat, und ich denke, da sehe ich eine Gefahr, auch was das Reizen von Putin oder von Russland insgesamt angeht. Biden sagt, Putin muss weg. Von der Leyen sagt, wir wollen die industrielle Basis Russlands abtragen, Stück für Stück. Und der Verteidigungsminister von Amerika sagt in Ramstein, wir wollen die russische Armee sozusagen so entwaffnen, dass sie nie wieder sowas machen können. Da sehe ich die Gefahr der Provokation.
Der Westen hat sich über 3 Jahrzehnte bemüht, Russland einzubinden und auch Russland jegliche Sorge vor einer Bedrohung seiner Sicherheit zu nehmen. Also schon 1997 in der NATO-Russland-Grundakte steht also Unverletzlichkeit der Grenzen fest. Noch einmal wieder, was uns Russland auch akzeptiert hat in der Charta von Paris. Mhm. Dann gab es den NATO-Russland-Rat. Es gab die Aufnahme von Russland in die WTO. Die NATO hat gesagt, wir stationieren weder Kernwaffen in den neuen NATO-Staaten noch größere Truppen über längere Zeit. Das machen wir nicht. Bis heute hält sich die NATO daran. Also selbst mit diesem Krieg hat sich die NATO noch daran gehalten. Insofern ist es jetzt an der Zeit. Und es hat dazu geführt, am Ende stand eben dieser Überfall. Und da ist ein Umdenken auch stattgefunden. Jetzt geht es darum, weiteres Übergreifen zu verhindern und abzuschrecken. Und da finde ich, dass diese Signale, dass man Putin klar macht, was er mit diesem Krieg für sein eigenes Land bewirkt, dass die auch stark gesetzt werden müssen, damit sie auch glaubhaft sind. Und was die Generäle anbelangt, das ist schlicht der Tatsache geschuldet, dass die Amerikaner in Echtzeit ihre Daten übermitteln an die Ukrainer. Und die machen damit natürlich, was sie am besten meinen, bewerkstelligen zu können. Und dadurch sind viele russische Generäle ums Leben gekommen.
Ja, man muss ja aber auch immer überlegen, wie kommt man raus aus diesem Krieg? Wie kommt man zu dem, was ja alle wollen, nämlich dass man in irgendeiner Weise hinterher eine stabile Ordnung hinkriegt? Und wenn man den Russen oder der russische Regierung, dem Präsidenten sagt, wir wollen euch sozusagen platt machen, und diese 3 Äußerungen, die waren ja nicht, das waren die von Spitzenpolitikern, das war ja nicht die wild gewordene Westpresse. Ist das klug?
Die NATO, ich finde, das ist rational. Und ich finde auch, das ist angesichts der Lage das, was wir jetzt tun müssen. Die NATO hat ja auch gesagt, dass sie nicht Kriegsteilnehmer werden will. Und die Unterstützung eines angegriffenen Staates ist völlig völkerrechtlich völlig in Ordnung. Das können wir machen, das ist überhaupt keine Frage.
Da sind wir einig.
Sind wir völlig einig. Aber ich glaube auch, dass es in Bezug auf die Nachkriegsordnung klug ist, jetzt auch klar zu drohen mit dem, was man imstande ist und willens ist zu tun. Weil nämlich die militärische Situation und wie der Waffenstillstand dann irgendwann aussehen wird, bestimmt auch, wie stabil die Lage danach sein wird. Und ich glaube, dass es wirklich schädlich wäre, schon jetzt Signale der Kooperation oder der Kompromissbereitschaft auszusenden. Ganz im Gegenteil, Putin hat sich grandios verkalkuliert mit diesem Krieg. Und natürlich ist es auch völlig nicht mehr in unserem Interesse, uns auf eine weitere Abhängigkeit oder größere Abhängigkeit mit Russland einzulassen. Insofern, ich sag mal, handeln könnte jetzt Putin, aber er tut es nicht.
Herr Greffrath, ich habe noch eine Frage an Sie, die ich mir tatsächlich oft stelle, wenn ich mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zu tun habe, die den Kalten Krieg erlebt haben. Ich selber habe ihn nicht erlebt. Ich hoffe, ich darf sagen, Sie sind Jahrgang 45, Sie haben ihn erlebt. Ja. Wir haben ja jetzt ganz viel gerade gesprochen über diese atomare Bedrohung, über dieses Ausgleichen von wir haben Atomwaffen, ihr habt Atomwaffen. Und mich erinnert das rhetorisch an den Kalten Krieg. Wie gesagt, ich habe ihn nicht erlebt. Mhm. Erinnert Sie das aber gefühlsmäßig an den Kalten Krieg?
Naja, ich habe auf einem Ruderboot gesessen auf dem Eriesee als Austauschschüler, als die Kuba-Krise war, als es wirklich um Stunden zu gehen schien damals. Ich denke, was man dann hinterher lernt, also wir haben auch in der Schule diese Alarmgesachen gemacht und unter die Stühle kriechen und weiß der Teufel was. Ich habe komischerweise keine Angst gehabt. Ich weiß jetzt nicht warum. Andere haben Angst gehabt. Das ist ja jetzt genauso. Vielleicht bin ich da einfach nur unempfindlich oder doof. Aber was ich im Nachhinein sagen muss, wie es wirklich war, das hat man 10, 20, 30 Jahre später erfahren. Und wie das wirklich war und was in Rammstein geredet wurde und ob die Amerikaner jetzt das Sagen haben und warum eigentlich von Macron wenig zu hören ist und warum Zelensky die Angebote, die er vor 6 Wochen gemacht hat, jetzt auf einmal nicht mehr hat. All diese Sachen. Also ich finde, Ratlosigkeit ist eigentlich fast ein schwaches Wort. Informationslosigkeit. Das ist das, was man während die Sache passiert tief beklagen muss und beklagen kann. Und man kann nur hoffen, dass diese Art von vorsichtiger Zurückhaltung, auch verbaler Zurückhaltung, wie der Bundeskanzler sie vorführt, oder auch von Ambivalenz, wie Habeck es vorführt, dass dieser in dem Brief von der auf den Brief von Schwarzer und Co. antwortet, wird von einem deutschen Sonderweg gesprochen. Und das finde ich völlig falsch. Und ich kann nur hoffen, dass Europa eine starke Stimme hat in dem, was da passiert in der Ukraine. Ich bin ja nicht sicher.
Matthias Greffrath und Markus Pindor hier heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Danke. Vor wenigen Tagen hat die ukrainische Autorin Oksana Sabuschko aus Kiew einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht. Und darin gibt sie, wenn man ihre These zusammenfasst, der russischen Literatur und da vor allem den Klassikern eine Mitschuld am Krieg und an den Grausamkeiten, die die russischen Soldaten begehen. Sie sagt, es sei Zeit, die russische Literatur unter einem anderen Blickwinkel zu lesen. Matthias Greffrath ist mein Gast. Herr Greffrath, Sie sind selbst als Schriftsteller tätig. Was halten Sie denn von diesem Vorstoß?
Leider nicht als Schriftsteller von schönen Sachen. Wir sind im Krieg, vor allem die Ukraine ist im Krieg. Wir sind ja Teilnehmer des Krieges. Wir sind im Krieg, ob durch Sanktionen oder durch was auch immer. Und da gehen die Emotionen hoch. Und in diesem Fall, ich habe den Artikel gelesen, sind die Emotionen sehr hoch gegangen mit Frau Sabuschko. Also die russische Literatur in toto in die Tonne zu treten und zu sagen, diese Literatur ist Ausdruck eines Nationalcharakters. Das Wort benutzt sie nicht, aber die Sache meint sie. Und der russische Nationalcharakter, der ist brutal. Wir müssen uns gar nicht wundern, dass da vergewaltigt wird und getötet wird und Kinder umgebracht werden. Und die russische Literatur in Gestalt von Tolstoi, da zitiert sie ihn mit dem Satz, es gibt keine Schuldigen auf der Welt, aus dem Zusammenhang gerissen. Und andere Autoren, die werden da angeführt, also wer ist das denn?
Ivan Turgenev.
Turgenev, eine Erzählung von Turgenev, wo es darum geht, dass ein Leibeigener den Befehl kriegt, den Hund, weil er seine Herrin stört, die adlige Herrin umzubringen. Und der das dann auf Befehl tut, weil er in die Enge getrieben ist und dann aber abhaut. Das wird benommen als Beweis für die Brutalität des russischen Muschkoten, des russischen Soldaten insgesamt. Also sozusagen die Schilderung schlimmer Verhältnisse wird mit der Unterstützung oder geradezu mit der Produktion von schlimmen Verhältnissen identifiziert. Und das ist erstens eine maßlose Überschätzung von Literatur. Und zweitens, es ist einfach ungerecht. Also ich kenne nicht alles von der russischen Literatur, sondern nur einen kleinen Ausschnitt. Und ich kann nur sagen, die Schilderungen von Tschechow über die Trostlosigkeit auf dem russischen Land und die Dekadenz des Adels oder Gorkis Schilderungen von Elenden. Ja, mein Gott, der Gorki, der produziert doch nicht das Lumpenproletariat. Das Lumpenproletariat wird von ganz anderen Dingen, Verhältnissen und Strukturen produziert. Also es ist eigentlich dumm, was sie schreibt.
Aber das heißt, Sie würden Fritz Pleitgen zustimmen. Der hat sich geäußert, nicht unbedingt als Reaktion auf diesen Artikel, aber der ist früherer Moskau-Korrespondent und sagt, für mich sind die Russen Europäer. Tolstoi, Dostojewski, Tschechow, das ist europäische Kultur. Und er fügt eben hinzu, dass man Russen dann nicht, Russinnen und Russen nicht über einen Kamm scheren soll, nicht dämonisieren sollte, so formuliert er.
Naja, man muss es vielleicht ein bisschen, man müsste jetzt länger drüber reden. Es ist europäische Literatur und es ist zugleich die Sehnsucht, nach Europa zu kommen. Also wenn man Oblomow nimmt, diesen Nichtstuer, diesen sehr sympathischen, dicken Adligen, der auf seinem Landgut sitzt und als Gegenspieler einen deutschstämmigen, baltischstämmigen Menschen namens Stolz auch noch hat, der ihm das Ganze in Ordnung bringt, dann ist das natürlich auch Ausdruck eines Feudalen, eines Dekadent-Feudalen, eines von Unterdrückung und Leibeigenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts geprägten Landes, was da raus will. Also die große Literatur hat immer mit dem Blick nach Westen geschrieben, aber europäisch, ja mein Gott, eurasisch wäre vielleicht besser.
Wie sehen Sie das denn dann mit russischen Stücken auf deutschen Bühnen? Also im Deutschen Theater gibt es gerade eine Inszenierung von der Auferstehung von Tolstoi. Mhm. Und die Premiere war etwa einen Monat, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Da hatte ich gerade den Intendanten des Deutschen Theaters hier in der Sendung. Und er meinte, gerade jetzt ist es wichtig, das zu spielen. Und sie waren sich aber dann noch nicht sicher, ob sie es irgendwie kontextualisieren müssen. Ob vielleicht vorher oder nachher auch jemand auf die Bühne geht und nochmal klar macht, wir verurteilen, was Russland tut momentan. Wie sehen Sie das? Kann man russische Stücke unkommentiert momentan auf die Bühne bringen?
Ja, natürlich, weil wenn man sie nicht auf der Bühne kommentiert, dann heißt das immer, ach, wir tun es eigentlich mit ein bisschen schlechtem Gewissen, wir müssen uns erklären. Nein, wenn man es tut, dann soll man es tun und soll es auch mit Selbstbewusstsein tun. Und wenn das jemanden stört, dann wird es hinterher in der Zeitung stehen und dann gibt es eine Diskussion hinterher. Also diese Dummheit, die wir gemacht haben in den 50er Jahren, Bertolt Brecht nicht zu spielen, obwohl wir sehr viel über uns und über die anderen hätten lernen können, die wollen wir doch bitte nicht wiederholen.
Matthias Greffrath hier bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Der Schriftsteller und Journalist Matthias Greffrath ist heute Mittag mein Gast und wir müssen über Rassismus reden. Eine neue Studie befasst sich mit der Frage, wie sich Deutschland mit Rassismus auseinandersetzt. 5000 Menschen sind dafür telefonisch befragt worden und es ging um Fragen wie, wer kommt mit Rassismus eigentlich in Berührung oder wie verankert sind rassistische Vorstellungen in Deutschland. Und meine Kollegin Bussa Thiam hat sich die Studie für uns angeguckt. Bussa, kurz zusammengefasst, was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Ja, also das Problembewusstsein ist da. 90% sagen, es gibt Rassismus. Da spielen zum einen rein der NSU und auch die Anschläge von Hanau und Halle. Und darüber hinaus geht es aber auch darum, dass anerkannt wird, dass es einen strukturellen und institutionellen Rassismus gibt. Besonders deutlich wird Rassismus demnach, wenn es um Benachteiligung geht, etwa bei der Arbeit, in der Schule oder bei der Wohnungssuche. Auch wichtig, nur 35% der Befragten haben angegeben, dass sie in ihrem Leben noch nie rassistische Erfahrungen gemacht haben oder indirekt mit Rassismus in Berührung gekommen sind. Insgesamt sagt mehr als ein Fünftel, Rassismus erfahren zu haben, zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe oder es gibt auch kulturelle Aspekte, wie zum Beispiel ein Kopftuch tragen. Besonders Jüngere sagen, sie haben schon mal Rassismuserfahrungen gemacht, demnach 73%. Aber auch Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss, da sagen viele, dass sie Rassismus erlebt haben. Das hat offenbar nichts mit gelungener Integration zu tun. Auch wichtig, indirekt kommen auch sehr viele mit Rassismus in Berührung. Das geschieht durch Arbeitskolleginnen, Freundinnen, Kinder. Da gibt es sozusagen eine Co-Betroffenheit. Da sagt jeder Zweite, dass sie Rassismus beobachtet haben oder ihnen von rassistischen Erfahrungen erzählt wurde.
Ich würde sagen, Rassismus oder auch die Rassismusbekämpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also Sie haben es ja gerade angesprochen, Frau Thiam, so dieses auch Rassismus beobachten muss funktionieren. Also das müssen ja auch Menschen dann mitkriegen, dass gerade etwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Also ich begreife das als so einen Prozess, bei dem man eben auch über Dinge, die man selber internalisiert hat, immer mehr dazulernt und immer besser reflektieren kann, dass es so ist, dass ich zum Beispiel als weiße Frau in der Gesellschaft es leider, muss ich sagen, leichter habe als zum Beispiel eine schwarze Frau. Wie geht es Ihnen denn da, Herr Greffrath? Befassen Sie sich aktiv mit dem Thema und wo holen Sie sich da Informationen her?
Also ich bin da kein Aktivist, muss ich sagen. Ich nehme es zur Kenntnis. Ich stelle fest, dass es sehr lange dauert, bis wir die Selbstverständlichkeit begriffen haben, dass 20 oder 25% unserer Bevölkerung keine, wie soll man das jetzt sagen?
Vielleicht eine Migrationsgeschichte.
Ohne Migrationsgeschichte. Dass wir 25 eine Migrationsgeschichte haben, diese Selbstverständlichkeit, die haben wir noch nicht im Kopf. Es ist also die Fragen, wo kommst du her, die stellen nach wie vor eine Rolle. In der Schule, kriege ich es erzählt, gibt es kleine Kämpfe zwischen ethnischen Gruppen. Die Bildung spielt dabei, denke ich, dann doch eine Rolle. Und was ich bezweifle, ist, dass durch Aufklärungsaktionen der Art von, ich will da niemandem auf die Füße treten, aber Bundeszentrale für politische Bildung oder so, ich glaube, durch Argumente wird man da nichts verändern, sondern, die Kollegin hat es gesagt, eben strukturell, es ist ein struktureller Rassismus und der hat was mit Ökonomie zu tun. Das heißt, ich glaube eigentlich an die, mir fällt immer eine Geschichte ein von Adorno, der es mit Antisemitismus zu tun hatte, mit einem Taxifahrer in den 60er Jahren. Der ist mit dem Taxifahrer zur Polizei gefahren und hat gesagt, dieser Mann hat einen antisemitischen Spruch gemacht und setzte sich hinterher mit dem Mann hin und hat mit ihm argumentiert, als er dann in der Zelle saß. Also diese Ambivalenz oder diese Dualität müssen wir ertragen und ich finde, wir sind noch zu viel an den Symptomen, statt an die Strukturen ranzugehen, die das ermöglichen. Also wir leben es ja gerade in Amerika, dass Mobilität nach unten, dieses Phänomen, was wahrscheinlich so alt ist wie die Menschheit, die Ethnophobie oder die Xenophobie. Ich glaube nicht, dass wir die wegdiskutiert können. Wir sollten mehr Aufmerksamkeit richten auf die Diskussion, wie wir die Strukturen verändern können, die sowas erzeugen. Ich meine, ich war in Dortmund vor 20 Jahren. Da fing das an mit den Ausländerattacken. In der Zeit, als dort alle Arbeit hatten, war es überhaupt kein Problem. Und das, also als Soziologe, ist mir das sozusagen eher ein Herzens- oder ein Kopfesanliegen als die Frage, wie wir sozusagen mit den Symptomen umgehen.
Würde ich schon sagen, dass das ja zusammenhängt. Also die Studie hat ja zum Beispiel auch untersucht, wie es um die Abwehr von Rassismuskritik steht. Also man muss ja drüber sprechen und wissen, worüber man spricht. Und da vielleicht nochmal die Frage an Bussatyam. Wie sieht es denn bei dieser Abwehr aus? Also dieser Dynamik zu sagen, rassistisch, das gibt es. Es gibt Rassismus, aber das sind andere, aber nicht ich. Was ist denn daraus gekommen?
Ja, also da gibt es auch verschiedene Facetten. Da geht es zum Beispiel darum, dass wenn es um Rassismuskritik geht, viele eine starke Abwehr empfinden. Fast jeder Zweite meint, seine Meinungsfreiheit sei eingeschränkt oder hält die Kritik für unangemessen, überzogen. Viele meinen auch, Betroffene reagieren überempfindlich. Knapp die Hälfte sagen, sie seien zu ängstlich. Da gibt es den Begriff der Hypersensibilität. Und auch das Problembewusstsein ist unterschiedlich. Also Antisemitismus oder auch antischwarzer Rassismus werden eher gesehen. Antiasiatischer, antimuslimischer, antislawischer oder auch der gegen Sintis oder Romja, der wird noch nicht so stark anerkannt. Und es muss noch gesagt werden, 60% meinen, es sei ein Problem des rechten Randes.
Vielen Dank, Bussatyam, und vielen Dank auch Matthias Greffrath. In Stuttgart findet gerade das Frühlingsfest auf dem Wasen statt und da gibt es Streit. Und zwar um die Darstellung von Frauen auf manchen Fahrgeschäften. Und ich beschreibe mal kurz, worum es geht, damit auch Sie, die Sie zuhören, wissen, wovon wir sprechen. Da sieht man zum Beispiel eine Frau, deren Klamotten von einem Pferd weggerissen werden und im Busch wartet grinsend ein Mann auf sie. Auf einem anderen lehnt eine Frau an der Wand und ein Mann fasst ihr in den Ausschnitt. Und die Grünen in Stuttgart, die sagen, das geht nicht. Die kritisieren diese Motive und wollen, dass sie verschwinden. Und heute treffen sich die Grünen mit den Schaustellerinnen und Schaustellern auf dem Frühlingsfest, um eben über diese Motive zu diskutieren und die zusammen anzuschauen und eben zu auszuloten. Müssen da möglicherweise welche weg oder dürfen die bleiben? Matthias Greffrath ist mein Gast heute Mittag, Soziologe, Schriftsteller und Journalist. Sie haben sich die Bilder auch angeschaut, Sie haben sie sogar mitgebracht ins Studio. Müssen die weg?
Ich finde nicht, dass die weg müssen. Das ist, wenn man so will, Volkskunst. Das ist der gemalte, auf Schaustellerbuden gemalte Ausdruck von dem, was auf jedem Schützenfest stattfindet, was eher hochkulturell stattfindet im Friedrichstadtpalast, wenn die Damen in der Reihe tanzen. Es ist die Schaustellung von Weiblichkeit und es ist die zur Schaustellung von die humoristisch gemeinte, ich sage eher, es ist Geschmackssache, ich finde es nicht so doll, dem Verhältnis von Männern und Frauen. Das sind Sachen, die schleppen die Schausteller wahrscheinlich seit Jahrzehnten mit sich rum. Ich habe eher Probleme mit anderen sexistischen Phänomenen, die, wie ich finde, es würdiger sind, dass sich Politiker und grüne Politiker darum kümmern. Also wenn wir an Sadomasochismus denken, wenn wir an Kinderpornografie denken, wenn wir überhaupt an Pornografie denken, wo Landeszentralen für Medienanstalten einen vergeblichen Kampf kämpfen, weil sie da einfach nicht rankommen. Also diese Sachen, würde ich mal sagen, strukturell gesehen, um das schöne Wort zu benutzen, finde ich die sehr viel erheblicher als ja diese bayerische Folklore.
Ich widerspreche da entschieden. Ich muss einmal tief Luft holen, weil ich habe ja gerade beschrieben, worum es geht. Also zum Beispiel diese Frau, der wirklich gegen ihren Willen diese Klamotten weggerissen werden und dann guckt da schon grinsend dieser Mann aus dem Busch. Und wir waren uns heute in der Redaktionssitzung recht einig, dass es hier eben nicht nur darum geht, das Verhältnis von Frauen und Männern darzustellen, wie es denn ist, so, das haben Sie jetzt gerade gesagt, auch nicht nur um leicht bekleidete Frauen, die vielleicht da unzüchtig dargestellt werden, sondern es geht tatsächlich um Darstellungen, wo ein Mann gierig nach einer Frau Ausschau hält. Und das wirkt wie eine Vergewaltigungsfantasie. Und ich fühle mich davon auch angegriffen und ich finde, das geht einfach gar nicht.
Also, wenn wir das Bild uns jetzt angucken, dann würde ich mal sagen, der schaut gierig in den Ausschnitt hinein. Und die Frau hat die Arme erhoben, wie seit 2000 Jahren in der europäischen Ikonografie.
Ah, das ist nochmal ein anderes
Bild. Nach oben, um sozusagen ihren Busen zu präsentieren. Also so einseitig sexistisch ist es nicht. Es ist eine Darstellung von Sexualität.
Ja, aber es ist trotzdem die Frau, die als Sexobjekt da ist und die nichts weiter darstellt als ein Sexobjekt. Und das stört mich.
Ja, da würde ich sagen, in diesem Fall würde ich sagen, wenn man das Bild jetzt anguckt, die sich selbst so darstellt.
Das ist also, Täter-Opfer-Umkehr.
Naja, ist nicht Täter-Opfer, sondern das ist eine Struktur, zu der gehören auch immer zwei, würde ich sagen. Ich weiß, dass Männer in meinem Alter da wahrscheinlich eine ganze Menge lernen müssen. Ich bin groß geworden in einer Zeit, wo, wenn ich als Sechsjähriger zum Zahnarzt ging, da hing so ein Plakat an der Wand, der Birkhahn und der Auerhahn, die balzen im April. Da ist der Jäger besser dran, der balzt halt, wann er will. Das waren andere Zeiten. Ich will jetzt auch nicht sagen, Volkskunst darf alles. Aber wir sollten uns, und gerade auch wenn wir politisch tätig werden oder argumentieren, dann sollten wir uns vielleicht auf Ziele kaprizieren, wo es wirklich ernst ist, als jetzt auf so einen, Entschuldigung mal, harmlosen Rummel. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man 2000 Jahre europäische Kunst anguckt, ich meine, was machen wir denn mit den Darstellungen aus Pompeji? Was machen wir mit den griechischen Vasen? Was machen wir mit all dem? Das ist hier im Grunde, wenn Sie so wollen, die vulgäre, die populistische, die populäre Variante von dem, was 2.000, 3.000 Jahre war. Wir sollten dazu ein neues Verhältnis gewinnen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht Sexismus, Aggression, Zivilisiertheit, die wir gewinnen wollen, zu sehr an die Prüderie ranrücken, dann haben wir irgendwann amerikanische Verhältnisse.
Aber es geht ja nicht um Prüderie, es geht tatsächlich um die Darstellung der Frau, wie wir sie heute in der Gesellschaft sehen möchten. Und ich hätte, vielleicht können wir da zusammenkommen, ich hätte einen Vorschlag. Man könnte das als Schaustellerverband ja zum Beispiel proaktiv angehen. Was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist, dass es dieses Treffen da gibt, dass da offen diskutiert wird. Und man könnte dann ja zum Beispiel einen Wettbewerb ausschreiben mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern und die auffordern, Vorschläge zu machen, was vielleicht stattdessen auf die Wägen könnte. Fände ich super. Da haben wir dann auch gleich noch eine Aktualisierung dieser, wie Sie sagen, künstlerischen Darstellung. Und man könnte sich eben darauf einigen, was ist denn heute im Jahr 2022 angemessen?
Ja, ich würde noch eins vorschalten. Als wenn ich jetzt der Verbandsvorsitzende der Schausteller wäre, dann würde ich sagen, lass uns mal eine Ausstellung machen, wo wir die Werbung von H&M, wo wir die Tänzerinnen im Friedrichstadtpalast, wo wir das, was im Internet jeden Tag stattfindet, neben diese Buden fotografieren. Und dann unterhalten wir uns mal zusammen, wo ist eigentlich die wirkliche Gefahr und was müssen wir bekämpfen und wo können wir lächeln und wo ist vielleicht was Neues auch zu finden.
Matthias Greffrath hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen, hat mir Spaß gemacht. Bis bald.